Willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Analyse. Wir haben uns deine Unterlagen ja genau angesehen. Das sind Auszüge, die sich mit diesen juristischen Prüfungsschemata beschäftigen. Also im deutschen Haftungsrecht.
Genau.
Im Kern geht es ja dann um die Frage, wann sagt das Gesetz eigentlich, dass jemand für etwas gerade stehen muss? Sei es jetzt für einen Schaden oder vielleicht sogar für eine Straftat.
Ja, genau darum geht's. Wer haftet, wann und warum?
Und unsere Mission heute ist, diese juristischen Strukturen, die sehen ja auf den ersten Blick vielleicht, naja, etwas trocken aus.
Können sie sein, ja.
Die wollen wir für dich halt lebendig machen. Wir wollen nicht nur die Schritte durchgehen, sondern so ein bisschen die Logik dahinter verstehen. Also, was sind die entscheidenden Punkte im Zivilrecht und im Strafrecht, wenn es um Verantwortung geht?
Ganz genau. Man kann sich diese Schemata, also diese Prüfungsabfolgen, wie so eine Art Checkliste vorstellen. Eben eine strukturierte Checkliste, die Juristen nutzen, um Fälle systematisch anzugehen.
Okay.
Das sorgt halt für Nachvollziehbarkeit und, ganz wichtig, auch für Gleichbehandlung. Ähnliche Fälle sollen ja ähnlich entschieden werden. Und deine Unterlagen, die konzentrieren sich auf zwei zentrale Bereiche. Einmal Zivilrecht. Da geht es oft um Schadensersatz, also um Geld, ganz platt gesagt. Mhm. Und zum anderen die strafrechtliche Seite. Also kann der Staat jemanden bestrafen?
Okay, dann lass uns diesen Bauplan, wie du es genannt hast, mal genauer anschauen. Fangen wir doch mit dem Zivilrecht an. Das Schema dazu, das ist Schema I in deinen Unterlagen, das dreht sich ja um Ansprüche zwischen Privatpersonen oder auch Firmen.
Richtig.
Deine Quellen nennen da Beispiele wie Verträge über Dienstleistungen, Paragraph 611 BGB steht da, oder auch speziellere Sachen wie Wohn- und Betreuungsverträge. Aber ganz zentral sind wohl die Fälle, wo was schief geht, oder? Also Schadensersatz, weil ein Vertrag nicht eingehalten wurde.
Ja, die Vertragsverletzung.
Oder weil jemand direkt einen Schaden verursacht, auch ganz ohne Vertrag.
Absolut. Die Grundfrage im Zivilrecht ist eigentlich immer: Kann A von B etwas verlangen? Und das Schema zerlegt diese Frage sehr logisch in drei Hauptstufen. Erstens, ist so ein Anspruch überhaupt entstanden?
Okay.
Zweitens, selbst wenn ja, ist der vielleicht später wieder weggefallen, irgendwas passiert?
Mhm.
Und drittens, wenn er noch da ist, kann man ihn auch wirklich durchsetzen? Gibt's da vielleicht noch einen Haken?
Gut, dann Stufe 1. Wie entsteht so ein Anspruch überhaupt? Nehmen wir mal den einfachen Fall, den du erwähnt hast. Vertrag. Sagen wir, jemand bestellt einen Handwerker.
Ja, also bei Verträgen ist die Basis erstmal klar. Man braucht einen wirksamen Vertragsschluss. Zwei Seiten müssen sich einig sein über Leistung und Gegenleistung. Also was wird gemacht, was kostet es? Angebot, Annahme, das muss passen.
Klingt logisch.
Aber genau hier gibt's schon die ersten Stolpersteine, auf die deine Unterlagen auch hinweisen. War die Person überhaupt voll geschäftsfähig? Also durfte die den Vertrag so abschließen? Denk an Minderjährige zum Beispiel.
Ja, klar.
Oder wurde vielleicht eine Form nicht eingehalten? Manche Verträge brauchen ja Schriftform, sonst sind sie ungültig. Grundstückskauf zum Beispiel, notarielle Beurkundung. Das sind so Basics, die müssen stimmen, sonst entsteht gar kein Anspruch aus dem Vertrag.
Okay, aber jetzt wird's ja oft erst dann spannend, wenn der Vertrag an sich okay ist, aber dann läuft was schief. Der Handwerker kommt nicht oder er macht seine Arbeit schlecht. Stichwort Vertragsverletzung. Was dann?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Bereich. Paragraph 280 BGB. Wenn jemand eine Pflicht aus einem Vertrag verletzt, also schlecht arbeitet, Termine nicht hält oder sogar bei der Arbeit was kaputt macht, beim Kunden, dann kann eben ein Schadensersatzanspruch entstehen.
Okay.
Aber, und das ist entscheidend, es braucht das Vertreten müssen. Das deutsche Recht sagt halt, grundsätzlich haftet man nicht für alles, sondern nur für das, was man auch zu verantworten hat.
Aha, was heißt das genau, zu verantworten?
Das bedeutet in der Regel, man hat entweder mit Vorsatz gehandelt, also absichtlich,
okay,
oder fahrlässig, also die nötige Sorgfalt außer Acht gelassen hat. Paragraph 276 BGB steht das drin.
Dieses Beispiel mit dem Handwerker, der aus Versehen die Vase umstößt, das wäre dann klassisch fahrlässig.
Ganz genau. Perfektes Beispiel. Er wollte die Vase sicher nicht umstoßen, das war keine Absicht, aber er war halt unachtsam. Und diese Unachtsamkeit, die muss er vertreten. Das ist der juristische Knackpunkt. Ohne dieses Vertreten müssen, also ohne Verschulden, gibt's in der Regel keinen Schadensersatz. Selbst wenn ein Schaden da ist. Das ist wichtig.
Verstanden. Aber was ist denn, wenn gar kein Vertrag da ist? der klassische Autounfall oder jemand rutscht auf dem glatten Gehweg aus, weil nicht gestreut wurde.
Ja, dann sind wir im Deliktsrecht. Auch ein großer Bereich im BGB, den deine Unterlagen ja auch ansprechen. Der zentrale Paragraph ist hier Paragraph 823 Absatz 1. Der schützt so die ganz grundlegenden Dinge. Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum.
Die absoluten Rechte nennt man die, glaube ich.
Genau, absolute Rechte. Und wenn jemand so ein Recht verletzt, durch aktives Tun, also den Unfall bauen, oder auch durch Unterlassen, wenn er eigentlich hätte handeln müssen, wie eben die Streupflicht.
Ja.
Dann kann er haften. Aber auch hier braucht es wieder Voraussetzungen. Die Handlung muss kausal sein, also ursächlich für die Verletzung. Es muss zurechenbar sein, also nicht völlig an den Haaren herbeigezogen. Und, ganz wichtig, es braucht wieder Verschulden.
Wieder Vorsatz oder Fahrlässigkeit.
Genau. Der Radfahrer, der unachtsam den Fußgänger umfährt, handelt fahrlässig und verletzt dessen Gesundheit. Also haftet er nach § 823 Absatz 1.
Deine Unterlagen erwähnen da noch kurz andere Paragraphen, irgendwas mit Schutzgesetz und Haftung für Mitarbeiter?
Richtig, das sind noch Ergänzungen. Paragraph 823 Absatz 2 sagt quasi, wenn du gegen ein Gesetz verstößt, das genau dazu da ist, andere zu schützen, viele Verkehrsregeln sind solche Schutzgesetze, und dadurch verursachst du einen Schaden, dann haftest du auch.
Ah, okay.
Und Paragraph 831, das ist die Haftung für Angestellte, die Verrichtungsgehilfen. Wenn mein Mitarbeiter bei seiner Arbeit für mich jemand anderem einen Schaden zufügt, kann ich als Chef unter Umständen haften. Es sei denn, und das ist wichtig, ich kann beweisen, dass ich ihn sorgfältig ausgesucht und überwacht habe. Das nennt man Exkulpation.
Okay, also viele Wege, wie so ein Anspruch entstehen kann. Gehen wir mal davon aus, wir haben das geprüft, ja? A hat einen Anspruch gegen B. Ist damit alles klar? Du meintest ja, es gibt noch Stufe 2, der Anspruch könnte wieder weg sein.
Genau. Ein Anspruch ist nicht für immer da. Er kann wieder untergehen, wie Juristen sagen. Der einfachste Grund ist natürlich Erfüllung. B zahlt den Schadenersatz oder repariert, was er kaputt gemacht hat. Dann ist die Schuld getilgt, Anspruch weg.
Logisch.
Ein anderer Weg ist die Aufrechnung. Wenn A Geld von B will, B aber auch Geld von A bekommt, können die unter bestimmten Voraussetzungen ihre Forderungen gegeneinander verrechnen. Zack, erledigt.
Mhm.
Und dann gibt's noch die Unmöglichkeit, wenn die Leistung gar nicht mehr erbracht werden kann. Beispiel, ich verkaufe dir ein Einzelstück, ein bestimmtes Bild, und das verbrennt, bevor ich es dir übergeben kann. Dann kann ich dir das Bild nicht mehr geben, der Leistungsanspruch ist unmöglich geworden, er geht unter. Eventuell gibt's dann aber Schadensersatz statt der Leistung.
Entstanden und auch nicht untergegangen. Gibt's dann immer noch einen Haken bei der Durchsetzbarkeit?
Ja, den gibt's. Und der praktisch häufigste ist die Verjährung. Das kennt man ja vom Hörensagen, aber wie es genau funktioniert. Also, ein Anspruch verjährt nach einer bestimmten Frist. Im BGB sind das meistens 3 Jahre, die Regelverjährung.
Und dann?
Ist der Anspruch weg?
Nein, eben nicht. Das ist der Clou. Der Anspruch existiert rechtlich weiter, aber der Schuldner, also der B, bekommt ein Recht, die Leistung zu verweigern. Er kann sagen, Pech gehabt, ist verjährt, zahle ich nicht.
Ach so, und dann kann A den Anspruch vor Gericht nicht mehr durchsetzen. Der Richter muss die Klage abweisen, wenn B sich auf die Verjährung beruft. Die Idee dahinter ist halt Rechtsfrieden. Irgendwann muss auch mal Schluss sein mit alten Forderungen.
Das ist ja interessant. Der Anspruch ist noch da, aber quasi ein Papiertiger. Man kann ihn nicht mehr einklagen.
Genau, so kann man das sehen.
Und wenn jetzt alle 3 Stufen Anspruch entstanden, nicht untergegangen und durchsetzbar, wenn das alles mit Ja beantwortet wird.
Tja, dann besteht der Anspruch und kann eben durchgesetzt werden. Zur Not mit gerichtlicher Hilfe. Die Rechtsfolge ist dann das, was geschuldet wird. Oft eben Schadensersatz. Deine Unterlagen gehen da ja auch kurz drauf ein. Wie wird der Schaden berechnet? Gibt's vielleicht Schmerzensgeld bei Verletzungen?
Ja, Paragraph 253 Absatz 2 steht da.
Genau. Und was auch noch wichtig sein kann, was deine Quellen nennen, wer zahlt am Ende? Gibt's vielleicht Versicherungen? Oder was ist, wenn mehrere Leute verantwortlich sind?
Gesamtschuldner heißt das dann, oder?
Richtig, Paragraph 840, 426 BGB. Das bedeutet, der Geschädigte kann sich aussuchen, von wem der Verantwortlichen er sich das Geld holt. Er kann von einem alles verlangen und die müssen dann untereinander klären, wer welchen Anteil trägt. Das ist der sogenannte Innenausgleich.
Das gibt einen wirklich guten Überblick über diese zivilrechtliche Seite, also Ausgleichrechte zwischen den Leuten. Lass uns jetzt mal das Spielfeld wechseln. Schema 3 in deinen Unterlagen, das geht ja ins Strafrecht. Hier ist der Gegner sozusagen der Staat, der fragt, war das so schlimm, dass wir diese Person bestrafen müssen? Das klingt direkt ernster.
Das ist es auch. Im Strafrecht geht es ja nicht primär um den Ausgleich zwischen A und B, sondern darum, ob ein Verhalten so gegen die Regeln unserer Gesellschaft verstößt, dass der Staat mit seinem schärfsten Schwert der Strafe reagieren muss. Die Prüfung ist aber, wie deine Unterlagen zeigen, ähnlich logisch aufgebaut. Meistens 3 Stufen.
Okay.
Erstens, der Tatbestand. Hat das Verhalten überhaupt die Merkmale einer Straftat erfüllt, die im Strafgesetzbuch, im StGB, stehen? Zweitens, die Rechtswidrigkeit. War das Verhalten auch wirklich verboten oder gab es vielleicht eine Ausnahme, ein Rechtfertigungsgrund?
Sowas wie Notwehr.
Genau, zum Beispiel. Und drittens, die Schuld. Kann man der Person das Ganze auch persönlich vorwerfen? War sie schuldfähig? Hat sie das Unrecht erkannt?
Die Hürden sind also generell höher im Strafrecht.
Ja, das kann man so sagen. Eine Strafe ist ja ein massiver Eingriff. Deswegen müssen die Voraussetzungen klarer und oft strenger sein als im Zivilrecht. Das Schema in deinen Quellen, das konzentriert sich ja auf vorsätzliche Delikte, also Taten, die jemand absichtlich oder zumindest billigend in Kauf nehmend begeht.
Und zwar durch aktives Tun steht da, nicht durch Unterlassen?
Genau, das ist nochmal eine andere Baustelle. Und die Beispiele sind ja vielfältig, von Diebstahl, Körperverletzung bis zu Tötungsdelikten oder Betrug.
Okay, dann Stufe 1 im Strafrecht, der Tatbestand. Was wird da geprüft? Deine Quellen teilen das ja in objektiv und subjektiv. Was heißt das?
Genau. Der objektive Tatbestand beschreibt die äußeren Merkmale der Tat, also das, was man sehen, hören, anfassen kann sozusagen. Wer hat gehandelt? Allein oder mit anderen zusammen, also mit Täterschaft. Worauf bezog sich die Handlung, das Tatobjekt? Ist der Erfolg eingetreten, den das Gesetz verlangt? Also ist jemand verletzt bei der Körperverletzung? Ist jemand tot beim Totschlag?
Und die Ursache dafür muss die Handlung sein, nehme ich an?
Ja, Kausalität. War die Handlung ursächlich für den Erfolg? Die Juristen nutzen da oft diese Conditio sine qua non Formel. Also, kann man die Handlung wegdenken, ohne dass der Erfolg entfiele? Wenn nein, war sie ursächlich. Aber das allein reicht noch nicht.
Okay.
Es kommt noch die objektive Zurechnung dazu.
Objektive Zurechnung, das klingt jetzt wieder kompliziert.
Ist es manchmal auch. Es geht darum, ob der Erfolg wirklich als das Werk des Täters angesehen werden kann oder ob das nur ein ganz komischer Zufall war. War der Erfolg eine typische, vorhersehbare und auch vermeidbare Folge des Handelns? Man will damit so völlig bizarre Kausalverläufe ausschließen.
Hast du da ein Beispiel?
Stell dir vor, A gibt B einen leichten Schubs. B stolpert, unglücklich, fällt 5 Meter weiter gegen einen lockeren Dachziegel, der runterfällt und C erschlägt. War der leichte Schubs von A wirklich objektiv zurechenbar für den Tod von C? Wahrscheinlich nicht. Das ist halt ein Filter, um die Strafbarkeit auf sinnvolle Fälle zu begrenzen.
Verstehe. Das waren die äußeren Umstände. Und was ist mit dem Subjektiven? Was muss im Kopf des Täters los gewesen sein?
Da sind wir beim Vorsatz. Wusste der Täter, was er tat und wollte es auch, zumindest irgendwie? Das ist der Kern. Deine Unterlagen nennen ja die 3 Formen. Absicht, da kommt es dem Täter genau auf den Erfolg an, das ist sein Ziel.
Okay.
Direkter Vorsatz, da weiß der Täter sicher, dass sein Handeln zum Erfolg führt, auch wenn ihm der Erfolg vielleicht gar nicht so wichtig ist. Und dann die häufigste und oft schwierigste Form, der Eventualvorsatz.
Den hattest du erwähnt, ja? Billigend in Kauf nehmen?
Genau. Der Täter hält den Erfolg für möglich und nimmt ihn billigend in Kauf. Er findet sich damit ab. So nach dem Motto, na wenn's halt passiert, dann passiert's eben. Das reicht meistens für eine Strafbarkeit wegen Vorsatzes.
Das stelle ich mir aber in der Praxis wahnsinnig schwer vor, das zu beweisen. Ob jemand etwas nur billigend in Kauf genommen hat.
Oh ja, das ist es. Das sind oft die Kernpunkte in Strafprozessen. Man muss dann aus den ganzen äußeren Umständen, aus dem Verhalten des Täters vorher, nachher, währenddessen, darauf schließen, was er wohl gedacht und gewollt hat.
Okay, nehmen wir an, der Tatbestand ist erfüllt. Objektiv und subjektiv. Ist die Tat dann automatisch auch rechtswidrig, also verboten?
Im Grundsatz ja. Wenn der Tatbestand erfüllt ist, sagt das Gesetz erstmal, das war wohl auch rechtswidrig. Das nennt man die Indizwirkung des Tatbestands. Aber, und das ist das große Aber, es gibt eben Ausnahmen. Die Rechtfertigungsgründe.
Die Notwehr zum Beispiel?
Genau. Der Klassiker, auf 32 StGB, wenn ich gerade angegriffen werde, darf ich mich verteidigen. Auch wenn meine Verteidigung selbst vielleicht die Merkmale einer Straftat erfüllt, etwa einer Körperverletzung. Deine Quellen nennen hier ja auch noch andere Gründe wie zivilrechtliche Selbsthilfe oder die Wahrnehmung berechtigter Interessen bei Meinungsäußerungen. Wichtig ist dabei immer, es braucht die objektive Lage also wirklich einen Angriff bei der Notwehr und der Handelnde muss auch wissen, dass er sich verteidigt und das auch wollen. Man kann nicht zufällig in Notwehr handeln.
Okay, also wenn ich gerechtfertigt gehandelt habe, war die Tat nicht rechtswidrig. Was ist dann die letzte Stufe? Die Schuld?
Die Schuld ist dann die Frage der persönlichen Vorwerfbarkeit. Selbst wenn jemand objektiv und subjektiv den Tatbestand erfüllt hat und das auch rechtswidrig war, kann es sein, dass man es ihm nicht persönlich vorwerfen kann. Naja, zuerst prüft man die Schuldfähigkeit. War die Person überhaupt reif genug oder psychisch in der Lage, das Unrecht ihrer Tat zu verstehen und danach zu handeln? Kinder unter 14 sind zum Beispiel immer schuldunfähig.
Okay.
Schwere psychische Krankheiten können die Schuld auch ausschließen oder zumindest vermindern. Und wenn die Schuldfähigkeit da ist, muss bei Vorsatzdelikten der Vorsatz auch das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit umfassen. Zumindest so ungefähr als Laie. Man muss also grob verstanden haben, dass das, was man da tut, verboten ist.
Jetzt kommt aber dieser Punkt F in deinen Unterlagen. Der hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Da tauchen auf einmal nochmal Rechtfertigungsgründe auf neben Entschuldigungsgründen und dem Einverständnis. Ist das nicht doppelt?
Ja, das ist in deinem Schema tatsächlich etwas ungewöhnlich strukturiert. Aber folgen wir mal der Quelle. Die packt unter diesen Punkt F quasi nochmal alles rein, was am Ende dazu führt, dass man nicht bestraft wird. So eine Art letzter Check.
Okay, was steht da drin?
Erstens, das Einverständnis des Opfers. Wenn das Opfer vorher wirksam zugestimmt hat, denk an eine Operation beim Arzt, dann ist die Körperverletzung nicht rechtswidrig. Das ist eigentlich ein Punkt, der schon die Rechtswidrigkeit ausschließt, wird hier aber nochmal genannt. Zweitens, nochmal Rechtfertigungsgründe. Neben der Notwehr wird hier der rechtfertigende Notstand genannt, § 34 StGB. Das ist, wenn eine Gefahr für ein wichtiges Rechtsgut besteht, Leben, Freiheit, Eigentum, und die Tat das einzige Mittel ist, diese Gefahr abzuwenden. Man muss dann aber die Interessen abwägen. Das geschützte Interesse muss das beeinträchtigte wesentlich überwiegen.
Also eine Abwägung.
Genau. Und wenn die positiv ausfällt, ist die Tat gerechtfertigt. Drittens, und das ist wichtig zu unterscheiden, die Entschuldigungsgründe. Hier handelt der Täter zwar rechtswidrig, aber das Gesetz sagt, wir können ihm keinen Vorwurf machen. Er handelt ohne Schuld.
Ah, okay. Und was sind Beispiele dafür?
Deine Quelle nennt den Notwehrexzess, § 33 StGB. Jemand überschreitet die Grenzen der Notwehr, weil er total verwirrt ist oder panische Angst hat. Oder der entschuldigende Notstand, § 35 StGB. Da droht eine Gefahr für Leib oder Leben von einem selbst oder nahen Angehörigen. Hier gibt's keine Güterabwägung wie bei § 34. Wenn die Voraussetzungen vorliegen, ist die Tat zwar rechtswidrig, aber eben entschuldigt. Keine Strafe.
Puh, okay. Das muss man auseinanderhalten. Also, Rechtfertigung heißt, die Tat war okay, war erlaubt. Entschuldigung heißt, die Tat war zwar nicht okay, also rechtswidrig, aber man kann dem Täter persönlich keinen Vorwurf machen.
Genau das ist der Kernunterschied. Perfekt zusammengefasst. Und das hat dann auch wieder Auswirkungen aufs Zivilrecht. Wer gerechtfertigt handelt, muss meistens auch keinen Schadensersatz zahlen. Wer nur entschuldigt handelt, hat ja trotzdem rechtswidrig gehandelt und kann zivilrechtlich durchaus noch haften.
Das war jetzt echt eine Tour de force durch diese Schemata. Wenn wir jetzt mal so einen Schritt zurückgehen, was ist so die wichtigste Erkenntnis, die man aus diesen beiden Systemen, Zivilrecht und Strafrecht, mitnehmen sollte?
Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist, die juristische Prüfung von Verantwortung, egal ob es um Geld oder um Strafe geht, die folgt einer klaren Struktur, einer Logik. Das ist kein reines Bauchgefühl von Richtern oder Anwälten, sondern ein nachvollziehbarer Prozess.
Okay.
Das soll eben sicherstellen, dass alle relevanten Punkte bedacht werden und dass eine gewisse Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit da ist.
Und die Kernunterschiede zwischen Zivil- und Strafrecht, die man sich merken sollte?
Der ganz fundamentale Unterschied liegt im Zweck, würde ich sagen. Zivilrecht will ausgleichen, Schäden kompensieren, Beziehungen zwischen Bürgern regeln. Strafrecht will gesellschaftlich unerwünschtes Verhalten sanktionieren, also bestrafen, im Namen des Staates.
Mhm. Und daraus folgen dann eben oft unterschiedliche Anforderungen. Gerade beim Subjektiven, also bei Vorsatz und Schuld, sind die Hürden im Strafrecht meistens höher. Es kann also gut sein, dass jemand zivilrechtlich zahlen muss, aber strafrechtlich passiert ihm nichts. Das ist nicht ungewöhnlich.
Und für dich, der uns die Unterlagen geschickt hat, bedeutet das ja, wenn du diese Grundstruktur kennst, also diese Prüfschritte, dann kannst du juristische Argumente viel besser einordnen. Egal ob vom Anwalt, im Gerichtsurteil oder in den Nachrichten.
Genau. Du verstehst dann, warum immer wieder bestimmte Fragen kommen. Was ist genau passiert? Was wollte der Täter? Was wusste er? Gab es besondere Umstände wie Notwehr oder so? Es hilft einfach, das Warum hinter den Entscheidungen besser zu verstehen.
Absolut. Man sieht die Struktur dahinter.
Das war unser heutiger gemeinsamer Blick auf diese Systematik der Haftungsprüfung im deutschen Recht, basierend auf deinen Quellen, eine kleine Expedition in die Logik hinter den Paragraphen, sozusagen.
Ja, und vielleicht noch ein abschließender Gedanke dazu. Diese Schemata sind wirklich extrem nützliche Werkzeuge, um Ordnung in komplexe Sachverhalte zu bringen, um nichts zu vergessen. Aber sie sind eben nur das, Werkzeuge, kein Automatismus. Die eigentliche juristische Kunst und auch die Herausforderung in der Praxis ist es doch, die ganzen Feinheiten des Einzelfalls, die Beweise, oft auch die menschlichen Aspekte, die ja oft in Grauzonen liegen, die richtig zu erfassen und dann fair in diese Struktur einzuordnen und zu bewerten. Es geht nicht nur darum, Haken zu machen,
sondern um die Bewertung im Kontext.
Genau. Und da stellt sich natürlich die Frage, und vielleicht ist das was zum Weiterdenken für dich, wie gut können solche doch recht starren Schemata die unglaubliche Komplexität menschlichen Handelns wirklich einfangen?
Das ist eine wirklich spannende Frage zum Schluss. Vielen Dank, dass du uns auf diese Analyse begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.